Hello. Ich fange schon mal an. Danke vielmals, Band, für die zwei Lieder. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Hat mir geholfen, um mich noch mal kurz ein bisschen fokussieren. Ich darf heute zu euch reden, zum dritten Teil der Serie «Liebst du dich?». Wir haben die letzten beiden Mal schon darüber geredet, was es heisst, sich selber zu lieben. Wir haben uns auch die Frage gestellt, ganz persönlich, liebe ich mich? Und wir haben darüber geredet, dass es beide Extreme gibt. Dass man auf beiden Seiten vom Ross runterfallen kann. Dass man sich vielleicht selber ein bisschen zu krass finden kann. Und null Fehler könnte jemals wahrnehmen an sich. Oder eben auch wirklich, wirklich so kritisch mit sich selber sein kann und sich einfach nicht annehmen kann. Die beiden Extreme haben wir besprochen. Heute liegt der Fokus auf dem Thema, wie der Schalik schon gesagt hat, der Schlück schon gesagt hat, Selbstfürsorge. Vielleicht ist dir das Wort ein bisschen fremd oder es ist nicht so ein Begriff für dich. Darum tun wir es kurz auseinandersplitten. Eigentlich heisst Selbstfürsorge nichts anderes wie sich sorgen für sich selber. Die drei Wörter kommen auch wirklich drin vor. Ist eigentlich nicht mega schwierig. Sich sorgen für sich selber. Wir kennen den Begriff im Alltag vielleicht eher ein bisschen als Achtsamkeit oder Self-Love. Self-Care, das habt ihr wahrscheinlich eher schon mal gehört. Gerade bei uns ein bisschen jüngeren Leuten ist wahrscheinlich Selbstfürsorge nicht der erste Begriff, der uns entgegenkommt. In den letzten Jahren haben diese Themen extrem an Aufschwung gewonnen. Es ist überall Thema, es wird immer wieder thematisiert und ist einfach auch ein bisschen nötig geworden. Besonders jetzt in der Corona-Zeit, in den vergangenen Jahren, haben viele Leute eine schwierige Zeit erlebt und haben plötzlich sich anfangen mit dem auseinandersetzen, wie kann ich mir selber Sorge geben? Weil plötzlich ist das vielleicht nötig gewesen, vielleicht mehr als vor. Vielleicht kennst du das sogar aus deinem eigenen Leben. Bei mir in der Schule haben alle Lehrer sogar eine Weiterbildung gehabt zum Thema Glück. Ihr denkt jetzt vielleicht Glück, ja, ist voll etwas anderes, aber nein, eigentlich ist es am Schluss fast ums genau Gleiche gegangen. Und zwar ist es darum gegangen, wie wir uns selber Sorge geben und können pflegen. Es ist dabei herausgekommen, wie viel Glück und Glücklichsein einen Einfluss hat auf unser ganzes Leben. Und dass es davon abhängt, wie wir bewusst handeln und denken. Also bewusst handeln und denken beeinflusst unser Glücklichsein und unser Glück, haben wir gelernt. Ich tue nur weitergehen. Ich tue mich nicht behaften. Nein, macht voll Sinn. Und ich habe eine Studie dabei, die haben sie uns gezeigt, das Kuchendiagramm. Wir werden es nachher gerade anschauen. Aber ich würde zuerst mal rasch fragen, wer vielleicht eine gute Vermutung hat. Und zwar ist meine Frage, was vermutest du, wie viel Prozent hängt Glücklichsein von deinem bewussten Handeln und Denken ab? Ich wiederhole, wie viel Prozent hängt Glücklichsein, dein Glück, vom bewussten Handeln und Denken ab? Mal kurz überlegen. Wer ist mutig? Ist jemand mutig und schmeißt mit einer Zahl um sich? Also, wenn er über 100 sagt, ist es peinlich. Alles andere ist okay. Ja. 80%? Okay, super. Spannend. Andere Meinungen? Ich könnte es wie nicht wissen, ist okay. 70. Okay, 80, 70. 50. 99, oh wow, du bist optimistisch. Das wäre voll gut. Ja. Also, sind wir bereit? Trommelwirbel. Fast, danke. Also, es ist ein bisschen weniger, als ihr gesagt habt, aber immerhin 40% sind von unserem bewussten Handeln und Denken ab. Und ja, ihr habt es gesehen, die schlechte Nachricht, es ist 50% von der Genabhängig. Scheiße, da können wir nicht viel machen, können wir nicht viel beeinflussen. Das denken wir jetzt nicht, das ignorieren wir gar wieder. Haben wir auch nicht thematisiert in der Weiterbildung, das bringt uns nicht. Aber, übrigens auch spannend, nur 10% von deinen Umständen. Ich denke ja ständig, wenn mir schlecht geht und ich es schwierig habe, die Umstände sind schuld, die bösen Umstände, die machen mir das Leben so schwer und das ist jetzt halt wirklich ein Problem. Aber es scheint so, als wäre das gleich nur 10%. Wenn wir aber bewusst handeln und denken, und das steuern, mitbeeinflussen und nicht einfach passieren lassen, können wir 40% von unserem Glück optimieren. Schon mal nicht schlecht. Glück ist übrigens in Deutschland sogar an vielen Orten ein Schulfach. weil das so ein grosses Thema ist. Und in diesem Schulfach geht es wirklich darum, wie können wir die mentale Gesundheit der jungen Leute fördern. Wie können wir denen Acht geben, weil es einfach ein riesiges Thema ist. Und es ist sehr gut möglich, dass es bei uns irgendwann auch wird kommen, weil sie haben schon grosse Erfolge erzielt mit dem. Darum vielleicht in ein paar Jahren ist bei dir an der Schule plötzlich auch das Fach Glück neu auf dem Lehrplan. Wir werden es dann sehen. Bei mir persönlich ist der Begriff Selbstfürsorge eine ganz lange Zeit eher etwas Negatives gewesen. Etwas komisch. Irgendwie habe ich immer gedacht, Selbstfürsorge ist so ein Egoist, der nur für sich selber sorgt. So etwas das. Und es wäre doch viel besser, wenn du dich für andere aufopfern und alles aufgeben für alle anderen. Ich habe meine Meinung dazu aber mittlerweile angepasst und etwas verändert. Und ich möchte euch heute aufzeigen, wieso Selbstfürsorge etwas extrem Wichtiges für unser Leben ist und Gott uns sogar dazu aufruft, um Selbstfürsorge zu pflegen in unserem Leben. Zuerst müssen wir dafür kurz darüber reden, was Gott sich für uns als seine Kinder wünscht. Und ich weiss, er wünscht sich viele Sachen. Und darum, wenn du jetzt etwas anderes im Kopf hast, was er sich auch wünscht, das ist sehr gut möglich. Aber ich rede jetzt von dem. Und zwar im 2. Korinther 3, Vers 18 lesen wir: Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Er verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit haben können. Okay. Also, Gott wünscht sich, dass wir Anteil an seiner Herrlichkeit haben, dass wir uns verändern. Und dass wir ihm ähnlicher werden können, braucht es automatisch eine Veränderung von uns. Es ist wie, das eine geht nicht und das andere. Du kannst nicht genau so bleiben, wie du jetzt bist. Und ich meine damit nicht, dein Wesen ist nicht gut, wie es jetzt ist, überhaupt nicht. Ich meine damit, unser Verhalten muss sich ändern, damit wir Gott ähnlicher werden können. Es braucht irgendwie einen Umbruch, dass wir etwas angehen, Gott suchen und wir uns durch ihn verändern lassen, Stückchen für Stückchen. Wie wir das genau machen können, das lesen wir in den Sprüchen. Auch ein berühmter Vers. Ich hau gerade mit ein paar Versen um eure Ohren. In den Sprüchen 4, Vers 23 heisst es: Mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Behüte dein Herz. Aus dem kommt die Quelle vom Leben. Das, was Leben zum Blühen bringen kann, was das Leben ausmacht, entspringt aus unserem Herzen. Es ist also mehr als wichtig, dass wir auf unser Herz Acht geben. Es schützen, es versorgen, pflegen und in eine bestimmte Richtung lenken. Wenn wir an unser Herz denken und wie wir das pflegen, dann kommt uns der emotionale oder der seelische Bereich von uns selber vielleicht so in den Sinn. Oder vielleicht wirklich das Herz, wie wir es da innen haben, blutiges Organ. Aber wenn wir in die Bibel tauchen, merken wir, dass damit noch viel, viel, viel mehr andere Sachen gemeint sind, als nur das, was wir unter Herz verstehen heutzutage. Es hat eine viel weitgreifendere Bedeutung gehabt. Und um das zu erklären, habe ich ein mega cooles Video dabei. Wir werden das jetzt gerade schauen, weil es erklärt es noch ein bisschen besser, als ich würde und noch ein bisschen schneller. Also, Film ab, ich komme gerade wieder.
Seit Tausenden von Jahren sprechen Juden jeden Morgen und Abend ein bekanntes Gebet. Auf diese Weise drücken sie ihre Hingabe zu Gott aus. Dieses Gebet heißt Shema. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wir werden uns den vierten Schlüsselbegriff in diesem Gebet anschauen. Herz. In Hebräisch wird es manchmal Levav ausgesprochen, meistens aber in der kürzeren Version einfach nur Lev. Im Laufe der Geschichte kann man feststellen, dass verschiedene Kulturen unterschiedliche Auffassungen davon hatten, wie der menschliche Körper funktioniert. Und das traf natürlich auch auf die antiken israelitischen Autoren zu. Sie wussten, dass das Herz ein Organ in der Brust ist, das uns am Leben hält. In der Bibel wird sogar mal von einem Herzinfarkt gesprochen, und zwar in Bezug auf Nawal, Da erstarb sein Herz in seiner Brust und er wurde wie ein Stein. Aber die biblischen Autoren schrieben auf vielfältige Weise über das Herz, die dem modernen Leser seltsam vorkommen könnten. Und das kommt daher, dass die Israeliten keine greifbare Vorstellung vom Gehirn hatten, geschweige denn ein Wort dafür. Sie stellten sich vor, dass die ganze menschliche intellektuelle Aktivität im Herzen stattfand. In der Bibel weißt du etwas mit deinem Herzen. In deinem Herzen verstehst du etwas oder stellst Verbindungen her. Im Buch der Sprüche liegt die Weisheit im Herzen. Und du benutzt dein Herz, um richtig und falsch zu unterscheiden, so wie Salomo, als er König war. Das Herz ist also das Organ, mit dem du denkst und die Welt verstehst. Aber noch viel mehr. In der Bibel spürst du mit deinem Herzen die Gefühle. Im Herzen spürst du Schmerz, so wie Hannah, als sie keine Kinder bekommen konnte. Tatsächlich kommt der Begriff ein gebrochenes Herz aus dem antiken biblischen Hebräisch. In deinem Herzen spürst du auch Angst. Dein Herz kann schmelzen oder bekümmert sein. Es kann sogar entmutigt sein. Aber auf der anderen Seite kannst du mit deinem Herzen auch Freude empfinden. In Hebräisch bedeutet glücklich sein, wenn man ein fröhliches Herz hat oder ein Herz voller Freude. Das Herz erzeugt also das physische Leben. Außerdem ist es das Zentrum deines intellektuellen und emotionalen Lebens. Und es steckt noch mehr darin. Im biblischen Hebräisch triffst du mit deinem Herzen Entscheidungen, gesteuert von deinen Wünschen. David hatte es auf dem Herzen, Gott einen Tempel zu bauen. Das Herz ist das Zentrum deiner Zuneigungen. Sie werden Herzenswünsche genannt. Und wenn du etwas wirklich willst, dann tu es. So wie Nathan zu David sagte, tu, was du auf dem Herzen hast. In der Bibel ist das Herz das Zentrum aller Teile der menschlichen Existenz, so wie in dem bekannten Spruch, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Der Prophet Jeremia glaubte, dass das menschliche Herz grundlegend zerbrochen war. Er sagte, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Er hat selbst mit angesehen, wie eine ganze Generation sich von Gott abgewendet hatte. Sie opferten sogar ihre Kinder, als ob das etwas Gutes wäre. Deshalb ist in der Vorstellung der hebräischen Propheten eine grundlegende Erneuerung des menschlichen Herzens die einzige Hoffnung für die Menschheit. Mose sagte voraus, wenn Israel jemals seinen Gott lieben wollte, es sein Herz beschneiden musste. Das ist eine sehr lebhafte und überraschende Metapher, wie man Böses und Sturheit aus einem menschlichen Herzen entfernt. Nachdem David Mord und Ehebruch begangen hatte, fleht er Gott an, erschaffe in mir ein reines Herz. Der Prophet Hesekiel hoffte auf einen Tag, an dem Gott das Herz aus Stein wegnehmen und seinem Volk ein Herz aus Fleisch schenken wird. Das ähnelt Jeremias Hoffnung, dass Gott seine Gebote in der Tora in die Herzen der Menschen schreibt. Und das bringt uns wieder zurück zum Schema. Gottes Volk ist jeden Tag dazu aufgerufen, sein Leben Gott hinzugeben, mit Körper und Geist, Gedanken, Gefühlen und Wünschen, seine Zukunft, aber auch sein Versagen. Und das steckt hinter der Bedeutung, den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen zu lieben.
Genau. Ich finde das ein cooles Video. Mega spannend, habe ich nicht gewusst. Und ihr könnt das Herz ja gerade noch einblendet lassen. Dann könnt ihr das euch noch ein bisschen reinziehen, was da alles drin gehört. Also mega, mega viele verschiedene Sachen. Wenn wir jetzt nochmal den Vers ins Auge fassen, den wir vorher gehört haben, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Dann merken wir, es sind damit viele Sachen gemeint. Sich um sein Herz kümmern, heisst automatisch auch, sich um seine Gefühle zu kümmern. Verantwortung zu übernehmen für deine Gefühle. Sich um seinen Willen zu kümmern. Dort verantwortungsvoll zu sein. Sich um seine Gedanken zu kümmern. Sich um sein Herz zu kümmern, heisst eigentlich so viel wie Selbstfürsorge. Wie sieht das aus, Verantwortung übernehmen für sich selber? Wo ist es vielleicht heute bei uns nötig, bei mir und bei dir, zum Anfangen mehr Verantwortung übernehmen für uns selber? In welchem Bereich von unserem Leben fällt es an Zuwendung? Welcher Schritt ist vielleicht dran, damit unsere Herzen gesund werden können, heute Abend? Wir haben hier, wie die letzten zwei Mal auch, ein cooles Badzimmer dabei. Wir gehen mal her, schauen. So, gut. Und das Badzimmer ist immer ein bisschen stellvertretend für unseren Alltag. Also da passiert das, wo wir auch im Alltag machen. Zum Beispiel gibt es Sachen, die wir im Badzimmer jeden Tag machen, wie aufs WC gehen. Das erste Mal, wenn es kommt. Okay, gut. Und wir gehen aufs WC. Was machen wir noch? Wir gehen duschen. Wir putzen die Zähne. Man muss sich eingrämen. Gesichtscreme, wichtig. Mit Sonnenschutzfaktor. Vor dem Becken und vor dem Aufstehen, nein, nicht vor dem Aufstehen, nach dem Aufstehen. Am besten zwei verschiedene Cremes. Es gibt eine für die Nacht und eine für den Tag, das ist wichtig. Das wissen vielleicht die einen Männer nicht, aber es gibt zwei verschiedene Cremes. Es ist nicht Creme gleich Creme. Und eine Bodylotion ist auch nicht gleich Gesichtscreme. Nein. Nein, ist okay, dürfen ihr gerne machen. Hauptsache fett, oder? Genau. Und etwas, was wir auch machen, ist wie zum Beispiel Zähneputzen. So. Ich zeige euch das vor, wie man da so gut Zähneputzt. Könnt ihr noch hören? Cool, hä? Alle Zähne bis hinten. Ich hoffe, niemand hat so eine Phobie, so eine Ekelphobie oder so gegen so Speichelgeräusch. Ich spucke jetzt nicht aus. Gut, Zähneputzen. Was ist, wenn wir heute Abend keine Lust haben zum Zähneputzen? Wenn wir heute Abend heimgehen und alle sagen, kein Bock, ich putze Zähne nicht. Das ist schlimm. Ich antworte für uns, es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Dann hast du halt nicht geputzt. Nicht tragisch. Aber es wäre vielleicht schon gut, wenn du dafür morgen sicher würdest Zähne putzen. Was ist aber, wenn du nie putzt? Wenn du ständig vergisst, Zähne putzen? Es wird wahrscheinlich teuer. Es gibt Löcher. Karies heisst das, glaube ich. Es gibt Steine so in den Zähnen. Zahnstein. Genau. Einfach nicht so gute Sachen passieren. Was ist, wenn du einmal vergisst, Zeit mit Gott zu verbringen? Ist das schlimm? Wahrscheinlich auch nicht mega schlimm. Passiert nichts. Kannst du gerne vergessen. Was ist, wenn du es nie machst? Ziemlich sicher wirst dich dann nicht so verändern, dass du Gott ähnlicher wirst, wie wir am Anfang gehört haben. Sondern eher stehen bleiben. Was ist, wenn du vergisst, Sport zu machen? Wenn du es einmal nicht machst, gehst du immer am Montag ins Unihockey, gehst du nicht. Ist nicht schlimm, ist egal. Aber was ist, wenn du es nie machst? Ziemlich sicher gibt es viele negative Auswirkungen für deine Gesundheit, die ich jetzt medizinisch nicht weiter ergründen kann. Aber es hat einen Einfluss. Es verändert etwas. Es geht nicht darum, um etwas immer, immer, immer zu machen, sondern um die Sachen immer wieder zu machen. Das Geheimnis liegt nicht in der Perfektion, um es nie zu vergessen, sondern in der Konstanz und am Dranbleiben. Wenn wir das schaffen, dran zu bleiben und konstant zu sein, dann können wir eine Veränderung erreichen, auch wenn wir ab und zu mal fehlen. Auch wenn wir ab und zu mal nicht in der Lage sind, nicht mehr mögen. Wir Menschen tendieren manchmal dazu, zum denken, ja, also wenn ich es einmal vergessen habe, dann lohnt es sich jetzt eh nicht mehr. Scheiß drauf. Komm, wir lassen es sein. Ich habe eigentlich eh nicht so Lust. Und jetzt habe ich eh schon versaut. Und ich kenne es vielleicht. Sind wir ein bisschen trotzig. Also ich bin manchmal ein bisschen am Trötzeln dann. Und dann lassen wir es halt ganz sein. Das Denken ist aber ein bisschen dumm, sage ich euch heute. Nicht mega schlau, weil es wird erst zum Problem, wenn wir es langfristig nicht machen und dann das so weitergeht. Nicht, wenn wir es einmal verkackt haben. Manchmal gibt es schlechte Angewohnheiten, wo man eben zum Beispiel wie so ein Badzimmer Tag für Tag macht. Jeden Tag, immer wieder, mehrmals, vielleicht sogar am Tag. Und es ist vielleicht an der Zeit, die mit einer guten Routine zu ersetzen. Eine, die uns keine Löcher macht, die uns keine Krankheiten gibt, sondern die uns gesunde Zähne gibt, die uns aufblühen lässt. Welche Routine hat sich in deinem Leben eingeschlichen, die deinem Herz eigentlich schadet? Bei mir war es lang Instagram. Oder Instagram. Ein bisschen cooler, he? Ich habe mir ständig reingezogen, wer gerade was für ein cooles Leben lebt, wo und wie. Und wo in der Ferien ist und wieso mega schönes Kleid hat und wieder 10 Kilo abgenommen hat. Und keine Ahnung, was ich mir alles reingezogen habe. Ich weiß es nicht mehr. Die ganze Zeit. Und ich habe mich nebendran immer schlecht gefühlt. Weil ich habe mir immer die Leute angeschaut, in ihren allerbesten Momenten. Weil du postest in der Regel ja nicht dich, wenn du am Boden bist am Heulen. Oder wenn du das Knie aufgeschlagen hast. Und mal, vielleicht gibt es noch ein cooles. Ja, heisst nicht. Aber einfach, du postest dich in deinen Momenten, wo du brillierst, wo du stolz bist, wo du den Leuten zeigen willst. Ist ja logisch, nichts gegen das. Aber das Problem ist halt, dass viele Leute, wie zum Beispiel ich dort zum Teil auch, nicht filtern können, dass das jetzt einfach so Momente sind. Eine Zusammenfassung von nur diesen guten Momenten. Das heisst, ich habe mich mit diesen Leuten verglichen, ihren brillierendsten, besten Momenten, mit mir selber, wenn ich am Abserbeln war. Ihre besten Momente mit meinen schlechtesten Momenten. Ein mega unfairer Vergleich. Aber genau das habe ich gemacht. Und man fühlt sich einfach nicht so gut dabei. Es war das Erste, was ich am Morgen mir eingezogen habe und das Letzte, was ich vor mein Bett eingezogen habe. Ja. Irgendwann habe ich mich gefragt, will ich das wirklich? Muss das jetzt einfach so weitergehen? Ich habe dann die Frage für mich klar mit Nein beantworten und habe es gelöscht. Das ist jetzt schon, keine Ahnung, 6 Jahre oder so her. Und seitdem habe ich es nicht mehr und ich vermisse es auch nicht. Mein Leben ist immer noch gut, finde ich. Ja, das ist immer subjektiv. Nein, ich bin wirklich ich bin sehr zufrieden ohne Instagram im Leben. Und bei mir war es jetzt das, was eine Veränderung gebracht hat. Ich habe gemerkt, diese Routine ist ungesund in meinem Leben geworden. Und ich habe die Routine mit einer guten Routine anfangen ersetzen. Das Letzte vor meinem Bett, was ich heute mache, ist Lesen. Fast immer, sogar wenn ich weg bin. Ich lese, es tut mir gut. Ich merke, das ist eine Routine, die meinem Herz gut tut. Am ganzheitlichen Begriff Herz gut tut. Ich schlafe viel besser, wenn ich lese. Ich habe nicht das Handy in der Hand gehabt. Das ist auch für mich besser. Es geht mir besser, wenn ich das nicht in der Hand habe, vor meinem Bett gehe. Und es hat eine Verbesserung verursacht für mein Leben. Am Morgen schaue ich jetzt auch nicht mehr Instagram, logischerweise, sondern ich mache stille Zeit. Und das war definitiv eine Verbesserung für mein Leben. Ich konnte mich in Rücksprache halten mit Gott. Ich war gestärkt, ermutigt für den Tag. Ich wusste, ich bin nicht allein. Ich schaffe alles, egal was kommt. Ich weiss, es ist nicht mega einfach, diszipliniert etwas dran zu bleiben. Und ich sage das jetzt nicht, zum Druck auf euch auslösen und euch noch mehr, vielleicht setzt ihr dich selber schon unter Druck und dich jetzt noch mehr unter Druck zu setzen. Aber ich will euch ermutigen, zum sagen, es lohnt sich immer wieder, einen Neustart zu wagen. Und auch wenn du mal verkackt hast, nicht sagen, egal, sondern nochmal versuchen. Gut überlegen, was ziehen wir uns rein? Was machst du vor mein Bett gehen? Was ist das Letzte, was du machst? Tut dir das wirklich gut? Oder nicht? Und ich sage das jetzt, 6 Jahre nachdem ich Instagram gelöscht habe. Das ist nicht von heute auf morgen passiert. Ich kann das euch jetzt so schnell erzählen, aber das ist ein Prozess. Bleibt dran, steht wieder auf. Was tut dir gut? Wo könntest du eine neue Routine anfangen oder auch eine schlechte Routine aufhören? Ist es vielleicht früher ins Bett gehen, weil du dann mehr Schlaf hättest und ein bisschen geduldiger mit deinen Mitmenschen wärst? Oder mehr Sport machen, weil du dann ausgeglichener bist? Das sind einfach mal ein paar Gedankenanstöße für dich. Zum Schluss habe ich euch noch eine Geschichte mitgebracht, die ich mega, mega cool finde. Ich lese sie euch einfach gerade mal vor. Es war einmal ein König. Eines Tages ging der König in seinen Garten. Und als er in den Garten kam, fand er dort nur welkende und sterbende Bäume, Sträucher und Blumen. Der König ging zu einer Eiche, fragte, was geschehen sei. Die Eiche sagte, sie würde sterben, weil sie nicht so hoch werden könne wie die Tanne. Als der König sich nun einer Tanne zuwandte, ließ diese nur ihre Zweige hängen, weil sie keine Trauben tragen konnte wie der Weinstock. Und auch der Weinstock lag im Sterben, weil er nicht blühen konnte wie die Rose. Doch endlich entdeckte der König das wilde Stiefmütterchen. Das wilde Stiefmütterchen war blühend und frisch wie eh und je. Der König fragte das Stiefmütterchen, warum es als einziges nicht im Sterben lag. Auf seine Frage erhielt er folgende Antwort. Für mich war klar, dass du ein Stiefmütterchen haben wolltest, als du mich einpflanztest. Hättest du eine Eiche, einen Weinstock oder eine Rose gewollt, hättest du eine Eiche, einen Weinstock oder eine Rose gepflanzt. Deshalb dachte ich, da du mich hier eingepflanzt hast, sollte ich mein Bestes geben, um deinen Wunsch zu entsprechen. Und da ich ohnehin nichts anderes sein kann als das, was ich bin, versuche ich dies nach besten Kräften zu sein. Wir haben gehört, mit Herz sind unter anderem auch Gedanken gemeint. Es ist darum mega wichtig, wie du über dich denkst. Denkst du wie die Eiche schlecht von dir? Sprichst du über dir aus, dass du nicht richtig bist, wie du bist, wie Gott dich geschaffen hat? Dass du eher sollst sein wie jemand anders? Oder sprichst du über dir aus, dass du gut bist, dass du richtig geschaffen worden bist, wie Stiefmütterli? Weil nur das Stiefmütterli ist die Pflanze im Garten, die hat können wachsen, sich entwickeln und Gott ähnlicher werden. Vertraust du darauf, dass der König keinen Fehler gemacht hat, wo er dich geschaffen hat? Und dass er sehr wohl einen Nutzen für dich hat? Er wünscht sich, dass du wachsen und dein volles Potenzial ausschöpfen kannst. Auch Gedanken können so eine Routine sein, die vielleicht im Badzimmer stattfindet. Etwas immer Wiederkehrendes. Wie denkst du über dich? Sprichst du gute Sachen über dir aus? Lassen wir uns anfangen, gute Gedanken über uns einbürgern. Uns zusprechen, immer und immer wieder, was Gott über uns denkt. Wahrheiten, keine Lügen. So, dass du Verantwortung übernehmen für dein Herz und es mehr als alles andere behüten. Ich würde noch beten. Ja, Vater, ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, um diszipliniert zu sein, um etwas dranbleiben zu können, um uns wieder aufraffen, wenn wir umkehren. Dass wir erkennen dürfen, wo wir vielleicht Routinen in unserem Leben haben, die uns eigentlich langfristig nicht gut tun. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für diese Sachen und dass du uns Kraft schenkst, eine Veränderung anzugehen. Eine Veränderung ähnlicher dir können zu werden. Und ich bitte dich auch und danke dir für alle guten Routinen, die wir schon haben, dass wir an dem festheben dürfen, dranbleiben. Lass uns eine Kirche sein von Leuten, die gute Gedanken über sich denken, die gute Gedanken ausspricht übereinander. Dass das die Wahrheit sein über unser Leben. Dass wir die Lügen entlarven und von uns wegstoßen. Wir wollen deine Kinder sein und dir immer ähnlicher werden. Wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst. Amen.